Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir starten heute dank Alimera in einen neuen Themenmonat zum diabetischen Makulaödem und werden davon zum Glück nochmal seit einer Weile begleitet von Privatdozentin Dr. Olga Furaschowa. Sie ist stellvertretende Chefärztin und leitende Oberärztin an der Augenklinik des Klinikums Chemnitz. Ihr Schwerpunkt ist die vitreoretinale Chirurgie, aber sie befasst sich auch noch mit der konservativen Retinologie und macht auch Linsen- und Glaukomchirurgie. Also eigentlich ein großer Rundumschlag und heute geht es dann nur ums diabetische Makulaödem. Hallo Olga.
Hallo liebe Annika. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, und ich mich erst. Wir starten heute mit einer Studie von Kunjikian und Kollegen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zum diabetischen Makulaödem, Lessons learned in the past 10 years, also was wir quasi in den letzten 10 Jahren darüber gelernt haben, genau bezogen auf das Fluocinolon-Implantat. Bevor wir aber jetzt in die Therapie einsteigen, komplett, würde ich gerne noch einmal klären, das diabetische Makulaödem, wen kann das betreffen und wie kann man es grundsätzlich behandeln? Und dann gucken wir mal weiter.
Im Grunde genommen kann es natürlich jeden Diabetiker betreffen. Das muss man ganz klar sagen. Und je schlechter der Diabetes eingestellt und insgesamt die ganzen kardiovaskulären Risikofaktoren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein diabetisches Makulaödem im Laufe des Lebens zu erleiden. Es gibt aber so ungefähr die Statistiken, dass man sagt, also jetzt aktuell ist also 2030 extrapoliert, ist also, dass wir ungefähr über 23,5 Millionen Diabetiker haben können, die tatsächlich schon auch ein DMÜ entwickelt haben. Und man weiß, dass wenn man diese Zahlen sich vorstellt, gut, das ist halt, sind halt schon weltweite Zahlen, aber nichtsdestotrotz. Und im Grunde genommen ist es so, dass jeder Diabetiker, der über 10 Jahre schon die Erkrankung hat, hat tatsächlich ziemlich hohes Risiko, ein diabetisches Makulaödem zu bekommen.
Und dann kann man das verschieden behandeln?
Genau, also der Standard, die sogenannte First-Line-Therapie, sind die Anti-VEGF-Medikamente, die intravitrealen Injektionen von Ranibizumab, Aflibercept, manchmal off-label Bevacizumab, jetzt auch Faricimab, aktuell auch auf dem Markt. Genau, ja. Das ist sozusagen die First-Line-Therapie. Man weiß aber aktuell, wir haben ja schon sehr viele Jahre und Jahrzehnte die im Öl mit diesen Medikamenten behandelt und wir wissen, dass 30-40% tatsächlich auf diese Behandlung nicht ansprechen.
Das hat mich total schockiert, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, okay, Mist, dann behandelt man die halt zum Teil ein halbes Jahr und es wird gar nicht weniger, die armen Menschen.
Ja, das Problem ist, dass, die Herausforderung ist, zu wissen, wer in diese 30-40% dann fallen wird, in diese Gruppe. Und das ist etwas, was wir heutzutage, glaube ich, noch nicht so richtig können. Aber ich glaube, dass es mehrere Paper gibt, die wir auch besprechen werden, die tatsächlich möglicherweise helfen können, indirekte Hinweise zu geben uns, wer vielleicht noch auf Steroide besser ansprechen könnte als auf Anti-VEGF.
Vielleicht können wir dann erstmal noch über diese Studie sprechen, wie genau die aufgebaut war. Hier schaut man sich also die Patienten an, die eher nicht auf Anti-VEGF reagieren, sondern eher auf Steroide. Und da gibt es ja jetzt auch zwei Arten der Implantate. Also es sind ja dann schon IVOMs, aber mit Implantaten, nämlich einmal Dexamethason und Fluocinolon. Und Fluocinolon ist ja das, was sehr viel länger im Auge bleibt. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, wie lang und was so die Wirkkinetik ist, damit man es einordnet. Kann.
Ja, also grundsätzlich weiß man, dass nach der Implantation von Fluocinolon ist es so, dass innerhalb der ersten Woche oder sagen wir so am Ende der ersten Woche es zu einem starken Anstieg der Konzentration kommt und dann flacht es ein kleines bisschen ab im Laufe der nächsten 3-6 Monate. Und auf diesem Level bleibt es ungefähr konstant und zwar bis zu 36 Monaten. Also die Wirkdauer von dem Implantat ist tatsächlich bis zu 3 Jahren, was natürlich, wenn die Patienten darauf ansprechen, sensationell ist, weil also eine Lebensqualität. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel darüber zu reden.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon erstaunlich.
Ja, ist ja gerade auch schön, wenn etwas dann die ganze Zeit im Auge ist und das damit beeinflusst, dass es eben auch eine gewisse Stabilität gewinnen kann. Warum macht man das denn dann nicht einfach bei allen Patienten, bei denen man weiß, ach, Anti-VEGF wirkt nicht so ganz so gut, 30-40%, naja, let's go.
Du meinst jetzt von Anfang an sozusagen gleich?
Ja, genau. Also nee, nicht von Anfang an, sondern sobald man weiß, dass sie halt Non-Responder sind, warum man dann halt sonst nicht direkt Fluocinolon denen gibt. Also damit wird sich die Studie natürlich auch befassen, aber dass wir da einmal einen Ausblick geben.
Ja, genau. Also die zwei wichtigsten, sagen wir mal so, Problemchen, ich sage bewusst Problemchen, weil es meistens Sachen sind, die man auch regeln kann, mit Steroiden grundsätzlich ist die Entwicklung von Katarakt und der Augendruckanstieg. Ja. Na, und bei der Katarakt kann man natürlich sagen, okay, es betrifft sowieso oft oder häufig wirklich ältere Menschen, die sowieso ihre Kataraktoperation bald wahrscheinlich haben werden. Insofern ist das jetzt nicht so problematisch. Aber bei dem Augendruck muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Die sogenannte Steroid-Response, das kann in seltenen Fällen aber wirklich sehr heftig ausfallen. Und wenn wir jetzt nicht wissen, ob der konkrete Patient eine oder das Steroid-Responder ist und geben gleich Fluocinolon-Implantat, dann könnten wir in den nächsten 36 Monaten Probleme kriegen. Insofern empfehle ich das tatsächlich erstmal zu prüfen mit einem kurz- oder kürzer wirksamen Steroid-Implantat, also mit Dexamethason-Implantat zum Beispiel, zu prüfen erstens, ob die Patienten überhaupt auf Steroide ansprechen. Und wenn sie ansprechen, wie sieht es dann mit der Augendruckentwicklung aus? Und wenn wir sozusagen schon diese Situation besser kennengelernt haben und sehen, wir haben keine großen Probleme mit dem Augendruck, dann kann man im zweiten Schritt, manchmal nach einem oder manchmal nach zwei, drei Dexamethason-Implantaten, wenn der Behandlungsbedarf da ist, tatsächlich dann auf dieses sehr lang wirksame Fluocinolon-Implantat auch gerne nehmen.
Dann sind wir jetzt, glaube ich, an einem wunderbaren Punkt, um in die Studie reinzustarten. Liebe Olga, was war das für eine Studie? Wie war die aufgebaut und wie können wir die lesen von der Methodik her?
Wie viele Stunden habe ich, um die Frage zu beantworten?
Vielleicht einfach methodisch, was das für eine Studie war.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also es war letztendlich keine konkrete Studie, sondern es war eine sogenannte Meta-Analyse. Weil, wie das Titel schon sagt, die Autoren wollten kurz zusammenfassen, was haben wir denn alles schon über Fluocinolon-Implantat gelernt? Die Zulassung in Europa war 2012, das heißt, wir haben wirklich schon einige Jahre Erfahrung mit dem Implantat gesammelt. Und das war das Ziel dieser Studie, diese ganzen Erfahrungen, die bereits publiziert und veröffentlicht sind, zusammenzufassen. Und dafür wurden also PubMed, Medline, Google Scholar, also diese ganzen typischen Medizin-Publikationsdatenbanken durchforstet mit entsprechenden Stichwörtern und eingeschlossen haben die Autoren die Studien, die mindestens eine Nachbeobachtungszeit von 2 Jahren hatten und eine Mindestanzahl von 10 Patienten hatten, damit es wirklich nicht eine kleine Case Report ist oder Case Series, sondern schon tatsächlich ein kleines bisschen mehr Augen auch drin sind. Genau, und dadurch, dass die Autorengruppe selber recht international war, war tatsächlich auch so, dass sie nicht nur die englischen, also nicht auf Englisch publizierten Studien eingeschlossen haben, sondern tatsächlich auch Französisch, Portugiesisch, Italienisch und Spanisch. Also das finde ich schon mal recht großzügig zusammengefasst. Ich hätte jetzt weder Portugiesisch noch Italienisch oder Französisch lesen können und Spanisch auch nicht so. Insofern umso mehr freue ich mich, dass die Kollegen für uns zusammengefasst haben. Und sie haben sowohl die sogenannten randomisierten, kontrollierten Studien erwähnt, ne, also die Zulassungsstudien, aber sie haben auch alle möglichen Real-World-Daten gesammelt. Also da gab es jetzt keine Einschränkungen, was Studiendesign angeht.
Und insgesamt waren es, glaube ich, 22 Studien.
Genau.
Da könnte ich mir vorstellen, ist dann auch nochmal wichtiger, was man für primäre und sekundäre Endpunkte definiert. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, denen war total wichtig, was es für, also dass die ja 2 Jahre nachbeobachtet haben. Aber wonach haben die geguckt in den Studien?
Na, in erster Linie nach den Visus. Das interessiert uns ja natürlich am meisten. Und zwar Visus sowohl nach 2 Jahren, wie gesagt, das war die Mindestbedingung für die Studiendauer, aber als auch nach 3 Jahren haben wir nach den Visus geschaut. Gut, man guckt jetzt immer noch, sag ich mal so, aus der alten Tradition heraus nach der Entwicklung der Netzhautdicke. Wobei, wir werden uns später sicherlich noch darüber unterhalten, dass die Netzhautdicke eigentlich gar nicht mehr so ein toller Parameter ist, wie wir früher dachten. Aber wir lernen ja selber auch mit jeder Studie. Und natürlich wurden aber auch eben diese ganzen Nebenwirkungen erfasst, also die Rate an Glaukomentwicklung, an Notwendigkeit der drucksenkenden Medikation, Notwendigkeit der drucksenkenden chirurgischen Maßnahmen und auch Kataraktentwicklung, also so die wichtigsten Aspekte sozusagen, sowohl funktionell, anatomisch als auch die Sicherheitsaspekte.
Ja, wunderbar. Danke für diese wunderbare Zusammenfassung der Methodik. Dann können wir jetzt zu dem Ergebnisteil kommen und darauf einmal eingehen. Vielleicht sprechen wir erstmal über den Visus.
Genau, also wie gesagt, erstmal geht es hier um die Zulassungsstudien, weil damit fängt es ja immer bei jedem Medikament an, bevor wir zu den Real-World-Daten kommen. Und die beiden FAME-Studien waren so aufgebaut, dass hier Fluocinolon-Implantat gegenüber einer Placebo-Gruppe getestet wurde. Und die beiden Gruppen, also höher dosiertes und niedriger dosiertes Fluocinolon-Implantat, also die beiden Gruppen haben ungefähr eine Zeile mehr nach 2 Jahren an Visus gewonnen. Und wenn man jetzt ein bisschen genauer schaut, also im Vergleich zu Placebo war das natürlich deutlich mehr, weil Placebo-Gruppe hatte einen Buchstaben Visus gewinnt. Das ist quasi nichts. Ne? Eine Zeile besteht aus 5 Buchstaben, also ein Fünftel von einer Zeile. Also das ist quasi plus minus null.
Und wobei ich an der Stelle auch gerne mal fragen würde, die Diabetiker, die wollen wir vor allen Dingen auch deswegen behandeln, damit die nicht schlechter werden, wenn die ein Ödem haben. Und wenn wir jetzt sagen, in der Placebo-Gruppe gab es jetzt aber auch keinen signifikanten Visusverlust, sondern die haben halt, okay, die haben nicht so viel dazu gewonnen, halt nur einen Buchstaben, aber die haben jetzt auch nichts verloren. Könnte man ja auch sagen, warum behandelt man die dann überhaupt? Also ganz, ganz gemein gesprochen. Ja, nee, eigentlich kann man das nicht fragen. Ich möchte die Frage zurückziehen.
Nein.
Ich habe nichts gefragt. Weil sonst, also die sehen ja schlecht, deswegen werden sie ja behandelt.
Das ist richtig.
Viele Diabetiker kommen ja auch und sagen, sie sehen noch gut bei diabetischem Makulaödem. Oder die haben Visuswerte von 0,8 oder 1,0 oder 0,63. Und dann gewinnen die ja vielleicht auch nicht so viel dazu. So.
Genau, das ist der sogenannte Fluoreffekt. Das muss man natürlich auch bedenken, wenn man Patienten in die Studien einschließt, dass je besser der Ausgangsvisus ist, desto weniger Visus gewinnen kann es tatsächlich am Ende geben. Weil ich in der Regel kann ich ja nur bis zu 1,0 gehen. Gut, in manchen Fällen bis 1,25, aber jetzt nicht bis 2,5. Insofern diesen Floor-Effekt, den darf man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Und in gewissen Situationen, wo der Ausgangsbefund schon mit gutem Visus vorliegt, muss man das auch im Hinterkopf tatsächlich auch behalten als Einschränkung.
Okay.
Aber
danke
hier
für die Erklärung.
Kein Problem. Hier war es auch nochmal schön, was ich sehr praxisrelevant finde, wurde nicht nur hier die 4 Buchstaben, 5 Buchstaben oder 6 Buchstaben, sondern man hat gesagt, was ist denn klinisch relevante Visusverbesserung? Das ist schon, glaube ich, für uns alle deutlich interessanter. Und man hat festgelegt, klinisch relevant ist es, wenn es 3 Zeilen mehr ist. Ne? Wenn ich jetzt mit 0,5 starte und dann bis auf 0,8 komme, dann ist es ja schon wirklich auch für den Alltag, für den Patienten eine wesentliche Verbesserung. Und nach 3 Jahren in diesen Zulassungsstudien waren knapp 30% der Patienten tatsächlich in den beiden Behandlungsgruppen mit diesem doch aus meiner Sicht recht hohem Visusgewinn unterwegs, nach 3 Jahren Behandlung. In der Placebo-Gruppe gab es auch einen Teil, das war 18%, aber die waren bei weitem natürlich, also der Anteil ist bei weitem nicht so hoch wie in der Behandlungsgruppe. Und was noch interessanter ist, wir haben doch immer, wir reden dann von chronischem Makulaödem, gerade wenn wir über irgendwie ein Fluocinolon-Implantat sprechen. Und chronisches Makulaödem hat man dann so definiert, dass es alles, was länger als 3 Jahre besteht. Finde ich persönlich schon wirklich sehr chronisch. Aus meiner Sicht, aber so ist die Schwelle festgelegt. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, die Patienten, die schon eben diesen chronischen Befund haben, also Dauer des DMÖs mehr als 3 Jahre, die kamen tatsächlich mit dem Visus noch ein bisschen besser raus als die, die ein nicht chronisches DMÖ hatten.
Okay.
Das ist besonders interessant, weil das heißt, Das sind bei chronischen diabetischen Makuloödem gibt es irgendwelche Prozesse, ob es Neuroinflammation, Neurodegeneration, was auch immer, wo die Steroide tatsächlich noch wesentlich bessere oder auf jeden Fall eine sehr gute Wirkung erreichen können. Das hat mich auch überrascht.
Ja, aber irgendwie wundert es. Also es wundert einen auch nicht wirklich, weil das Inflammation bei Diabetes eine Rolle spielt. Darauf gehen wir in der nächsten Folge noch mal etwas genauer ein. Ja. Jetzt würde ich aber gerne noch zwei Punkte besprechen. Erster Punkt bezieht sich auf die Nebenwirkungen. Die hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Dass wir die vielleicht einmal durchgehen. Also einmal auf die additive Therapie. Wurde die gebraucht? Und dann einmal auf das Nebenwirkungsprofil, das halt sich hier rausgestellt hat. Weil es ist natürlich, also ob man eine Glaukom-OP braucht oder nicht, das ist natürlich schon auch ein Ding für die Patienten.
Das ist total wirklich wichtig und richtig, dass wir darüber sprechen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir Steroide nicht als First-Line-Therapie in der DMÜ-Behandlung grundsätzlich einsetzen. Weil wir wissen, die zwei wichtigsten Faktoren ist eben der Augendruckanstieg und die Kataraktentwicklung. Was aber hier sehr interessant ist, man vergleicht natürlich immer, was war denn in diesen randomisierten, kontrollierten Studien und was ist dann bei uns so in wahrem Leben sozusagen. Und im Gegensatz zu Anti-VGF-Studien kam in diesem Review jetzt raus, dass in dem Real-World-Setting die Verträglichkeit von Fluocinolon-Implantat deutlich besser ist als in den Zulassungsstudien. Total interessant. Jetzt als Beispiel die Rate an Kataraktoperation-Notwendigkeit in den Zulassungsstudien war bei 80-87%.
Und okay, das ist sehr viel.
Das ist viel, genau. Wie gesagt, finde ich aber persönlich nicht sehr schlimm, weil es meistens sowieso ältere Menschen sind, die sowieso ihre Katarakt kriegen. Und Kataraktoperation ist ja per se doch etwas relativ harmloses, sage ich mal so. Aber in Real-World-Setting, was noch viel interessanter ist, war nur die Hälfte der Katarakt-Extraktionsrate beschrieben. Also 43%. Erklären kann ich das auch nicht. Möglicherweise waren die Kriterien für die Kataraktextraktion in Zulassungsstudien oder in Real-World-Setting natürlich unterschiedlich. Das kann gut sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was nicht, also eher halb so hoch, ne, ist nur an Kataraktratentwicklung im Vergleich zu den Zulassungsstudien. Genau. Und der zweite Punkt war ja der Augendruck. Ist natürlich auch wichtig. Und da ist es aber auch auf jeden Fall in Real-World-Setting in keinster Art und Weise gefährlicher als in den randomisierten, kontrollierten Studien. Ich sag mal so, jetzt auch ein paar Zahlen. Erhöhter Augendruck war in den Zulassungsstudien je nach Behandlungsgruppe 37-45%, also so ein Drittel bis knapp eine Hälfte der Patienten. Und in dem Real-World-Setting, in dieser Meta-Analyse, sind wir bei 27% der Augen, die eine drucksenkende Behandlung gebraucht haben. Und nur 3% haben dann tatsächlich eine chirurgische Therapie gebraucht. Aber das ist wirklich wenig und das ist tatsächlich auch hier deutlich weniger als in den randomisierten, kontrollierten Studien, die zur Zulassung von diesem Medikament geführt haben. Das ist eher, finde ich, sehr positiv.
Ja, man muss ja auch überlegen, ob man jetzt eine Weile lang tropft, was natürlich auch nervig ist, natürlich auch mit bestimmten Nebenwirkungen einhergeht. Dazu kann man sich ja nochmal unsere letzten Podcast-Folgen anhören. Oder ob man jetzt regelmäßig Spritzen ins Auge bekommt, das ist natürlich auch für die Patienten ein wesentlicher Punkt der Lebensqualität, wenn es denn möglich ist. Das heißt, das bringt mich zu meiner letzten Frage an dich in dieser Folge. Bei welchen Patienten würdest du jetzt sagen, du setzt ein Fluocinolon-Implantat ein? Mit dem Wissen, das du jetzt nach dieser Studie hast natürlich.
Ja, also mit dieser Frage haben sich die Autoren wirklich auch beschäftigt. Und ich würde einfach die Empfehlung aus der Studie für meinen Alltag komplett übernehmen. Und ich würde sagen, bis jetzt habe ich es auch nicht anders gemacht. Sie haben tatsächlich den idealen Kandidaten mit dem diabetischen Makulaödem definiert, der perfekt sich für Fluocinolon-Implantatbehandlung eignet. Und zwar, das ist ein Patient, der bereits schon gezeigt hat unter Dexamethason-Implantat, dass er gut angesprochen hat, sowohl funktionell als auch anatomisch. Also wir brauchen erstmal gutes Ansprechen auf Steroide. Das zweite ist gute Verträglichkeit dieser Steroide. Wenn wir Dexamethason-Implantat gegeben haben, dann schauen wir vor allem auf die Druckentwicklung, weil Es gibt auch so statistische Daten, dass wenn die Patienten 2 bis 3 Mal ein Dexamethason-Implantat ohne Druckprobleme überstanden haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit bis zu 90%, dass es mit Fluocinolon-Implantat auch keinerlei Augendruckprobleme geben wird.
Ja, also okay, wichtiger Punkt.
Sehr wichtige Aspekte. Dann brauchen sich Patienten mit eher chronischem Makuloödem, haben wir ja vorhin gesagt, dass sie natürlich noch ein bisschen besser ansprechen.
3 Jahre, ja.
Genau. Es heißt natürlich aber nicht, dass wir bei jedem Diabetiker erstmal 3 Jahre warten, bevor wir über Fluocinolon nachdenken, das nicht. Aber chronische DMÖ-Gruppe eignet sich auf alle Fälle hervorragend. Oder auch Patienten, die einen früheren Switch brauchen. Also wir müssen jetzt wirklich nicht, wenn wir keinen Ansprechen auf Anti-VEGF nach 3 oder 6 Injektionen sehen, dann dürfen wir den Patienten als Non-Responder definieren. Wir müssen da jetzt nicht erstmal 1 oder 2 Jahre Anti-VEGF-Behandlung machen.
Da gehen wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen näher drauf ein, welche Kriterien man da anwenden kann.
Genau, genau. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir oft Patienten mit Anti-VEGF behandeln, kennen wir immer dieses Sägezahnmusterprofil von Netzhautdicke. Ne? Die geht runter, dann geht sie wieder hoch, dann geht sie wieder runter, dann geht sie wieder hoch. Und diese Fluktuationen der Netzhautdicke, das weiß man mittlerweile, die sind auch nicht richtig gut. Und unter diesen lang wirksamen Medikamenten wie Fluocinolon-Implantat kann man tatsächlich diese Fluktuation der Netzhautdicke deutlich reduzieren. Das sind sozusagen die wichtigsten Kriterien, wie ein idealer DMÖ-Patient für Fluocinolon-Implantat aussehen kann.
Dann bist du ja jetzt alle Bescheid. Und vielen, vielen Dank dir, dass du uns durch diese komplexe Studie geführt hast. Ich freue mich, wir setzen das Gespräch in der nächsten Folge quasi nahtlos fort. Da geht es dann um die OCT-Biomarker des DMÖ und auch nochmal ein bisschen genauer Non-Responder und wie man die vielleicht eher erkennen kann. Also vielen, vielen Dank, Olga. Vielen Dank auch nochmal an Alimera für Sponsoren des Podcasts und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie immer noch dabei sind. Ja, und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche, liebe Olga.
Vielen Dank und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Tschüss.
Tschüss.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.